Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen zur Plattform Radio Free FM. Heute Nachmittag, wie immer, ihr wisst schon, auf der 102,6, 16 bis 17 Uhr, die Plattform Montag bis Donnerstag. Mein Name ist Michael Trost und wir beschäftigen heute uns in der Sendung, ich würde mal sagen, mit Vermögen, mit Bauwerken, mit ein bisschen Historie, könnte man sagen, aber auch etwas mit Architektur, mit all dem, was sich eben im Land Baden-Württemberg an, ja, erhaltenswerten, sagen wir mal, baulichen Dingen irgendwo zu tun hat und haben von Vermögen und Bau, und das ist erfahren auch gleich, die Frau Dobrila Gerdes bei uns. Hallo Frau Gerdes, willkommen bei uns heute Nachmittag in der Plattform.
Hallo, guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
Sie haben das Mikro 3, genau, das 2, das andere. So, jetzt haben wir es ja.
Alle guten Dinge sind 3. Hallo, genau, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass Sie da sind und wir heute ein bisschen was dazulernen können. Tatsächlich habe ich von Vermögen und Bau bisher auch noch nicht wirklich viel gehört, außer das, was Sie kurz im Vorgespräch gesprochen haben, wird insofern ganz informativ und spannend, denke ich. Ich würde sagen, bevor wir aber ins Thema einsteigen, Sie kennen es schon vielleicht von anderen Sendungen. Wir machen immer eine kurze Vorstellrunde. Erklären Sie doch mal, erzählen Sie den Hörern in Kürze ein bisschen, was zu sich, wie Sie sind, wo Sie wie, vielleicht schon vorher gearbeitet haben, was für eine Ausbildung. Also ein bisschen so vielleicht den Weg zur, ja, zur heutigen Arbeitsstelle und einfach so, was Sie denken vorab, was spannend und interessant zu Ihnen sein könnte.
Gerne, vielen Dank. Ich habe ganz klassisch Architektur studiert in Konstanz, habe danach meinen Weg nach Ulm weiter, hat mich weitergeführt, war in 2 Ulmer Architekturbüros viele Jahre und bin jetzt seit circa 5 Jahren bei Vermögen und Bau als Architektin angestellt. Und wie Sie schon gesagt haben, viele kennen Vermögen und Bau nicht wirklich, ist denen nicht so ganz bekannt. Aber im Grunde genommen ist Vermögen und Bau eine Immobilien- und Bauverwaltung des Landes Baden-Württembergs und kümmert sich um alle Gebäude des Landes, alle Grundstücke, alle Mietverhältnisse und vieles mehr. Alles, was mit dazu hängt.
Ja, wenn das jetzt auf der Ebene des Landes verankert ist, gibt es dann jeweils in jeder Stadt so eine Außenstelle oder so eine lokale Stelle, man sagen kann, Vermögens- und Bau, ja, Behörde Ulm und dann Stuttgart und was weiß ich und Ludwigsburg und Augsburg ist Bayern. Also gibt es dann überall in allen großen Städten und kleinen Städten vielleicht auch? Oder gibt es einmal für ganz Baden-Württemberg und Sie sitzen zufällig in Ulm? Oder wie muss man sich das denn vorstellen von der Struktur, von der Organisation?
Man kann sich so vorstellen, wir alle hängen unter dem Finanzministerium und es gibt in Stuttgart die Betriebsleitung und dann gibt es zudem noch 12 weitere Ämter und ein Universitätsbauamt in Stuttgart. Und die Ämter sind übers ganze Land verteilt. Konstanz, dann natürlich Ulm, dann gibt's Ravensburg, übers ganze Land verteilt. Und natürlich dementsprechend, wie die Liegenschaften sind, werden sie dem einen oder dem anderen Amt zugeordnet und sind dafür zuständig. Und wir, das Amt Ulm, sitzen eben oberhalb am Eselsberg unterhalb der Universität.
Ah ja, und wie viele Menschen arbeiten jetzt in Ulm mit Ihnen zusammen? Also wie viele Kolleginnen und Kollegen haben Sie dort in Ihrem Büro?
Rund 100 Personen.
100? 100. Oh Mann, das ist ja mehr, als ich gedacht hätte.
Eben ja, eine ganze Menge, ja doch, ja. Sehr unbekannt. Angefangen eben von der Verwaltung intern. Dann geht's mit unserer Rechtsabteilung weiter, die sich natürlich um all die Verträge kümmert. Dann haben wir noch eine Abteilung, die sich um das ganze Baumanagement kümmert. Dann haben wir natürlich unsere Techniker, die sich um all die technischen Angelegenheiten in den Liegenschaften kümmern. Und dann haben wir noch 2 Hochbauabteilungen, die sind etwas unterteilt. Die Abteilung 5 einmal, die sich eben um den Bezirk kümmert, ob es Biberach ist und so weiter, größere Radius. Und dann eben unsere Abteilung, die Abteilung 6, die sich jetzt auf Ulm beziehungsweise die im Aufgabenbereich Universität, Klinik und Hochschule hat.
Ah ja, Das heißt, ganz viele Menschen, die sich da kümmern. Mhm. Und habe ich das richtig verstanden? Sie sind für die alle dann zuständig? Sie sind die Chefin?
Nein, finde ich nicht. Das auf keinen Fall. Ich bin ein Teil der Abteilung 6.
Ah, okay, gut. Mhm. Und sowas für Presse dann irgendwie Ansprechpartner zufällig, weil sie dann ins Radio durften oder wurde gewürfelt?
Nee, gar nicht. Das hat sich eigentlich so ergeben, dadurch, dass ich für die Technische Hochschule die Ansprechpartnerin bin und die Technische Hochschule unter Denkmalschutz steht und jetzt eben Tag des Denkmals war es und so hat sich der Kreis wieder geschlossen.
Korrekt, jetzt haben wir das so weit verstanden. So eine Institution, die dann für die ganzen Vermögens- und Bautätigkeiten oder sagen wir Bau ja, Dinge in Baden-Württemberg zuständig sind, gibt es in anderen Bundesländern, vermute ich, in ebenso einer gleichen Form dann auch, oder?
Sicherlich,
Bayern,
genau.
Und Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. Alles.
Sicherlich, die genaue Wortformulierung ist mir jetzt nicht bekannt, aber gibt es sicherlich doch, genau.
Weil also, die Aufgabe ist ja die gleiche wahrscheinlich.
Sicherlich, genau. Also wir kümmern uns jetzt um Gebäude wie zum Beispiel das Gericht, das Finanzamt eben und die Universität, wie schon angesprochen, auch Schlösser und Klöster, also Schloss Kloster Maulbronn zum Beispiel oder Kloster Wieblingen.
Oh ja.
Die liegen alle in unserem Aufgabenbereich. Und
Wieblingen
dann
ist aber ja, Moment, das gehört noch zu Baden-Württemberg. Das ist ja, es war auf der
Korrekt, ja.
Ja, ja, so über die Donau drüber, da ist wieder Baden-Württemberg jetzt. Ja, ich habe gerade überlegt, natürlich. Ah ja.
Genau, das ist auch ein Gebäude, was unter Denkmalschutz steht, was aktuell gerade saniert wird. Und gegebenenfalls dann beim nächsten Tag des offenen Denkmals besichtigt werden kann.
Ah ja, das heißt, es sind auf jeden Fall ganz, ganz viele Gebäude, die jetzt bei Ihnen wahrscheinlich in irgendwelchen langen Listen oder Datenbanken bezeichnet sind. Haben Sie dann einen Überblick, wie viele Einzelpositionen dann bei Ihnen gelistet sind, die alle irgendwo ja verwaltet, überwacht, kontrolliert und instand gehalten werden müssen?
Also bei uns jetzt im Amt kann ich Ihnen jetzt die Zahlen nicht genau sagen, aber über das Land Baden-Württemberg sind eben 8000 Liegenschaften, die betreut werden dürfen, ca. 35.000 Hektar Grund, 2200 Mietverhältnisse, die alle betreut werden.
Das ist so eine Menge. Genau. Wow. Da braucht man schon dann irgendwo ja eine Datenbank wahrscheinlich oder ein Riesenarchiv, um dann noch einen Überblick zu behalten. Oder ich meine, bei 8000 Sachen halt zu wissen, wie da die Modalitäten sind, wo das liegt, wann es gebaut wurde, wann vielleicht Baufälligkeiten bestehen, wann der Putz bröckelt oder wann auch immer irgendwo vielleicht irgendwas zu tun ist. Da muss man ja dann schon eine sehr umfassende Logistik oder irgendwo Datenhaltung irgendwie haben, oder?
Wir haben eben die entsprechende EDV, die wo wir dann immer wieder nachschauen können, genau wann wurde das Gebäude errichtet, etc., die ganzen CAD-Pläne. Ist alles eigentlich hinterlegt. Ja. Also genau.
Seit wann gibt es denn die Institution überhaupt? Ist das schon eine hundert alte Sachen? Weil ich meine, Vermögen, Bauwerke gibt es ja auch, gerade wenn es jetzt irgendwo schon auch mit historischen Bauten, Kloster Wieblingen zu tun hat oder anderen älteren. Das muss ja schon recht lange in einer Form wahrscheinlich geben, oder?
Korrekt, das gibt es schon sehr lange, hat auch schon einige Namensänderungen durchlaufen und einige Fusionen und jetzt eben zum Schluss Vermögen und Bau, genau.
Wie hat man dann früher die Übersicht über diese vielen Bauwerke und Grundstücke und gehalten? Ich meine, früher gab es ja höchstens Karteikarten, aber noch keine EDV, noch keine Datenlisten und Datenbanken. Wie hat man das früher gehandhabt?
Im klassischen Sinne im Archiv. Also es ist alles archiviert worden, ganz viel in Ordnern und Akten. Wir haben eben auch bis vor kurzem noch die grünen Akten gehabt. Mittlerweile, also ich würde auch sagen, dank Corona ist das Ganze doch, hat es einen EDV-Schub bekommen. Und wir sind deutlich digitaler geworden, ob es jetzt die Rechnungen sind oder eben auch die ganzen Unterlagen. Aber ja, klassischerweise alles in Altbeständen. Da ist eben auch die Bemühung dahinter, dass wir alles archivieren, also sprich erfassen, einscannen, kategorisieren, etc.
Oh ja, das heißt, ein Teil Ihrer Tätigkeit besteht auch darin, genau diese Daten abzudaten und im Laufenden zu halten, oder?
Von einigen Kollegen, ja.
Und ist dann auch das Erfassen, ich meine, es wird ständig auch irgendwie neue Bauwerke geben, andere werden vielleicht abgerissen, also eine gewisse Veränderung ist ja auch da. Das heißt, das, was da ist, ist ja auch nicht auf Ewigkeiten dann irgendwo aktuell, wird umgebaut oder wird verkauft, vielleicht irgendwie privatisiert oder ja, abgerissen, weil Neues gebaut werden soll. Also da kriegen Sie dann irgendwie Veränderungsmeldungen auf den Stapel und dann muss irgendjemand sagen, okay, hier rauslöschen oder verändern, Besitztümer verändern, Eigenschaften, Besitzer, wer ist Besitzer zum Beispiel, anpassen, so irgendwie, oder?
Ja, vielleicht so in der Art, aber es gibt, wenn man jetzt gerade bei den CAD-Daten bleibt, gibt natürlich da immer noch einen Bestandsplan und den aktualisiert man dann entsprechend bei Veränderungen. Mhm. Und das Gute ist, dass einige Kollegen schon eine ganze Weile mit dabei sind und die dann alle Veränderungen auch noch ganz genau wissen, wann was wie gemacht worden ist.
Oh ja, tatsächlich, bei so vielen Bauwerken, die wissen das tatsächlich.
Ja, doch einige, die eben auch schon sehr lange dabei sind, die kennen teilweise Gebäude eben schon seit Beginn. Wenn sie vor 30 Jahren errichtet worden sind, dann sind sie eben auch schon dabei gewesen. Und
ja.
Genau, können das dann auch gut sagen.
Ja, das heißt, die sind dann auch mit Herz und Seele sozusagen bei der Materie dabei.
Absolut. Meine,
es gab hier in Ulm auch den Straßenbahnerchef, der wusste auch von ihr, den Herrn Späth, der leider verstorben ist, der auch hier in der Sendung mehrfach war, wo ich bewundert habe, dass er von jedem Wagen, von jedem Fahrzeug im Prinzip wusste, wann es beim letzten Mal in der Instandsetzung war, was, wo, wie, welche technischen Mängel da waren. Und das wusste er, obwohl er schon hoher Stand ist. Also das war auch für mich faszinierend, mit welcher Hingabe oder mit welchem Interesse und mit welcher wirklich Detail, mit welchem Detailwissen zu einzelnen Objekten er dann, oder in diesem Fall Fahrzeugen er dann eben auch Bescheid muss, dann, wenn es bei ihm tatsächlich auch einfach so ist, dass die Leute das über Jahrzehnte begleiten und so da drin sind. Ja.
Doch, auf jeden Fall. Also die Kollegen, die da mit Herzblut dabei sind, die die wissen schon ganz genau, wo an welcher Stelle was im Argen ist und kennen ihre Gebäude.
Das heißt, kann man sagen, dann hat jedes in der Liste oder in der Datenbank irgendeinen Eintrag, wo steht, zuständiger Mitarbeiter ist dann der Herr So-und-so.
Und
der Herr So-und-so macht dann alle halbe Jahr mal einen Besichtigungsgang, fährt dahin, läuft dahin, läuft man durch, schaut, ob alles okay ist oder ob die Ziegel irgendwo am Bröckeln sind, ob der Putz bröckelt, ob irgendwie sich was verändert hat, was weiß ich, der Wildwuchs zu groß geworden ist und man jetzt nicht mehr das Gebäude findet, weil eingewachsen.
Mehr oder weniger so wäre es eigentlich relativ einfach, ja, wenn es so wäre, aber zum Teil ist es auch so, aber es ist eher so, dass vielleicht Bauschäden uns dann zuvorkommen und uns dann eher eilen und wir dir dann hinterher sind, also zum Beispiel undichte Dächer, die wir sanieren müssen. Und dann gibt es natürlich schon einige Maßnahmen, die schon im Argen liegen und wir da hinterher sein müssen und das Ganze dann auf den Weg bringen müssen, bis sie eben ausgeschrieben sind, bis sie geplant sind, ausgeschrieben sind, bis sie dann vergeben worden sind, bis sie dann ausgeführt worden sind, ist dann doch teilweise ein langer Weg und dann kommt schon wieder das Nächste. Also ist eher weniger so, dass wir warten, bis die Arbeit kommt, sondern dass wir da hinterher springen müssen.
Ja. Wenn da jetzt bestimmte, sagen wir alle 20 Jahre bekannt ist, der Putz bröckelt, der muss alle 20 Jahre neu gemacht werden oder ein Anstrich, Fassadenanstrich ist alle 10 Jahre notwendig, kommt dann irgendwie in der EDV-Anlage was hoch? Achtung, in diesem Jahr sind die und die Themen anliegend oder muss das jemand dann wirklich aktiv in der Datenbank suchen oder kriegt er automatisiert, so würde ich es mir, könnte ich es mir vorstellen, jetzt irgendwo vielleicht eine Actionlist, wo drin steht, im Monat September liegt das und das an, es jährt sich zum 20. Mal das Gebäude so und so den Anstrich bekommen hat, wäre wieder fällig oder was weiß ich, was Vergleichbares. Die Dachziegel vor 50 Jahren das letzte Mal erneuert, bitte inspizieren, ob die noch halten oder ob man vielleicht was tun muss. Kommt da irgendwie deine To-Do-List irgendwie daraus?
Ja, teils, teils. Also gerade beim Putz vielleicht eher weniger, weil der ist nicht ganz so empfindlich, was die Zeit angeht. Aber zum Beispiel bei Brandverhütungsschauen, da haben wir regelmäßige Termine mit der Stadt Ulm und der Feuerwehr, sodass wir da immer regelmäßig durchgehen durch die Gebäude. Und da einfach nach dem aktuellen Stand schauen, sind wirklich alle Türen noch schließen, funktionieren sie. Also das ist so eine Regelmäßigkeit, die immer wieder aufpoppt, aber jetzt was Vergleichbares eher weniger.
Ja, auf jeden Fall eine Riesenanzahl von Gebäuden, wobei die Gebäude ja auch bestimmt, das eine ist riesengroß. Kloster Wieblingen. Andere sind klein, das sind kleine Gartenhütte vielleicht. Naja, das ist jetzt nicht gerade Gartenhütte.
Na, aber ein Pfarrhaus vielleicht, ja.
Pfarrhäuschen, ja. Das heißt, das sind natürlich die Bedingungen und die Aktionen oder auch das Geld, was denn da steht und die Investitionen, die zu tätigen sind, um zum Beispiel das Dach neu zu gestalten, unterschiedlich groß. Was Sie sagen, wie gibt es dann irgendwie Prioritätenklassen oder irgendwas, was man sagt, besonders wichtig ist, oh, das ist ein repräsentatives Gebäude, hier tagt, was weiß ich, der Landtag oder hier empfängt der Ministerpräsident oder der Bundeskanzler regelmäßig Gäste. Und hier muss es ordentlich aussehen und an anderer Stelle, das ist wurscht, das ist im Wald irgendwo hinter den letzten Bäumen, da guckt keiner hin. Also, dass man so eine Prioritätenfindung dann auch hat?
Im Grunde genommen schon. Wobei das dann oft eben auch so Sachen sind, die unumgänglich sind. Also wenn Schäden mit Wasser sind zum Beispiel, die sofort ausgeführt werden müssen, dann hat man oft gar nicht so viel Wahl. Aber die Abteilungsleiter haben sehr wohl eine Prioritätenliste und besprechen das dann mit unserem Haushalte durch, was wie wann drankommt. Und das nennt sich bei uns Jahresbauprogramm.
Oh,
sprich,
ja.
Wir gehen dann, treffen uns regelmäßig mit den Nutzern und gehen dann eben die Themen durch. Was steht an? Und da kommen natürlich auch die Nutzer auf uns zu und sagen, die und die Umbaumaßnahme, weil jetzt der Professor in genau den und dem Bereich einzieht und die ganze Ebene so und so entsprechend umgebaut werden muss. Also das kommt schon vor. Genau. Und dann wird natürlich auch priorisiert, weil wir sind eben nur eine bestimmte Anzahl an Mitarbeitern und wir können eben nur was wir können. Und von daher wird es eben so priorisiert, auch von der Kapazität bei uns.
Nach dem, was Sie beschreiben, kann ich mir vorstellen, dass Sie ein ziemlich abwechslungsreiches Berufsumfeld haben, oder? Wo doch immer wieder was Neues, was anderes kommt. Also Sie haben jeden Tag, schätze ich, irgendein bisschen wieder eine andere Tätigkeit, also abwechslungsreiches Arbeiten, oder?
Ja, und manchmal würde man sich auch gerne die Zeit so ein bisschen kurz einmal anhalten, damit man das, was man begonnen hat, zu Ende machen kann.
Ja.
Doch, also, aber das macht einfach auch den Charme an der Tätigkeit aus, würde ich sagen. Ja.
Free FM.
Die Plattform Radio Free FM. Heute Nachmittag ist bei mir zu Gast die Frau Duprila Gerdes. Und die Frau Gerdes ist von der Behörde Vermögen und Bau. Ist das jetzt ein Amt oder wie heißt das richtig dann? Vermögen und Bau?
Vermögen und Bau Baden-Württemberg.
Ja.
Amt Ulm.
Ganz ein Amt. Es ist ein Amt.
Ja, Amt Ulm,
genau. So, jetzt haben wir es nochmal richtig gesagt. Und wir haben schon gerade ein bisschen über den Umfang der relevanten Baugrundstücke und Bauobjekte gesprochen. Haben schon gerade auch ein bisschen erläutert, wie viele Menschen da eigentlich tätig sind, auch wie die Datenhaltung ist. Man merkt es vielleicht sogar auch bei der Frage, dass ich auch was mit Datenbanken beruflich vielleicht zu tun habe, aus dem IT-Bereich komme. Auf jeden Fall haben wir da schon jetzt einiges dazu erfahren und Sie hatten ja dann schon gesagt, dass man dann also eben bestimmte Themen hat. Und ein Punkt, den ich, bevor wir noch auch zu Ihren Aufgaben kommen wollte, noch nachschieben wollte zum ersten Block, wäre die Fragestellung, da gibt sich ja dann quasi sowas wie einen Finanzbedarf. Das heißt, wenn wir wissen, 8000 Gebäude im Jahr 2024 werden so und so viel baufällig. Das heißt, sie sind haben dann in der Summe in der Lage wahrscheinlich eine Kalkulation anzustellen, was dann der Finanzminister des Landes Baden-Württemberg an Investitionen oder auch an Geld bereitstellen muss. Das heißt, da gibt es wahrscheinlich eine Planung. Ich stelle mal 3-4 Jahre voraus, wo man dann irgendwo weiß, wie viel fällt für die ganzen Vermögens- und Bauobjekte dann in einzelnen Jahren an und dann muss man das bereitstellen, oder? Oder wie geht denn das?
Ja, genau so. Also wir haben eben, wenn wir jetzt gerade beim Amt Ulm bleiben, wir haben eben einige Liegenschaften und für jede Liegenschaft gibt es eben ein bestimmtes Budget, was wir, sage ich jetzt mal, für kleinere Reparaturen, nenne ich jetzt mal, oder kleinere Umbauarbeiten zur Verfügung gestellt haben.
Mhm.
Und alles, was darüber hinausgeht, müssen wir sozusagen intern anmelden. Das nennt sich bei uns Bauunterlage. Sprich, wir erfassen erstmal, welche Maßnahmen anstehen, was gemacht werden muss. Ist es eine Sanierung? Ist es ein Schaden? ETC, werden alles dokumentieren. Gehen dann eben auch auf, da gibt es eben auch, ich sage jetzt mal, so eine Checkliste, wo wir eben auf alle Punkte eingehen müssen. Gerade auch erneuerbare Energie, PV-Anlage, all diese Fragen, Grünanlagen, müssen wir darauf eingehen. Und dann müssen wir, sage ich jetzt mal, das Geld beantragen, so würde ich es jetzt mal salopp sagen. Und wenn die Maßnahme noch größer ist, dann muss sie eben über die Betriebsleitung laufen und Stuttgart. Korrekt. Und wenn sie noch größer ist, dann muss sie über den Landtag genehmigt werden.
Hat dann die Stadt Ulm, also der Finanzbürgermeister, der Herr Bendel in dem Fall mit der Stadt Ulm, hat er auch irgendwie Aktien, muss der informiert werden, hat er irgendwie auch was beizutragen oder geht das komplett, auch wenn das Amt hier in Ulm sitzt, an ihm vorbei und Sie haben nur mit Landesebene dann zu tun?
Sie können sich das so vorstellen, wir sind sozusagen die Bauherrenvertreter.
Ja.
Und jeder Bauherr ist für seine Liegenschaft selber verantwortlich. In dem Fall sind es auch wir. Also sprich, da haben wir keine Verbindungen mit der Stadt. Außer wir haben jetzt zum Beispiel, wie bei der Straßenbahnlinie 2, es gibt eben Verbindungen, also sprich, Straßenbahnlinie wird gebaut, das Grundstück muss abgekauft werden, etc. Und dann gibt es natürlich schon Absprachen mit der Stadt, aber das ist eher die Ausnahme.
Ja.
Also im Regelfall sind wir verantwortlich, wir Bauherrenvertreter und wir müssen auch bezahlen.
Okay, ja.
Ab und zu gibt es eben auch von der Universität, also sprich vom Nutzer eher, die Themen und da gibt es eben auch einen bestimmten Katalog, was muss der Nutzer selber zahlen und was übernehmen wir. Also da gibt es eher die Absprache, was die Finanzen angeht.
Ja, das heißt, Sie haben jedenfalls mit der Stadt Ulm, also mit Herrn Bendel oder auch mit dem Martin Ansbacher eher nichts zu tun, aber man kennt sich trotzdem, weil es sind ja auch Vermögen oder Ämter oder Bereiche oder beziehungsweise ja, Sachen, Bauwerke, die auch die Stadt Ulm betreffen. Das heißt, sag mal, wenn in Wiblingen das Dach irgendein Malheur hat, irgendwas, dann wird ja auch irgendwo eine Ulm-Institution das A wissen müssen, B vielleicht Bescheid wissen oder irgendwie, also ganz vorbeigehen wird es an denen ja auch nicht, nehme ich mal an, oder wenn irgendwas los ist.
Ich würde sagen, doch, wir sind eigentlich wirklich relativ autark.
Ja,
aber unsere Struktur ist natürlich ähnlich zu der Stadt Ulm. Also die Stadt Ulm hat natürlich ebenfalls Liegenschaften, die sie betreut, ob es jetzt Kindergärten sind oder Schulen. Also von daher ist der Aufbau, die Struktur relativ ähnlich.
Okay. Aber das eine ist klar Stadt und das andere ist Land. Und im Prinzip hat jeder seins und die einen kümmern sich ums Land und das andere um die Stadt. Und man kennt sich, aber man hat nicht direkt zu tun und vor allem es gibt keine Berichtslinie in dem Fall. Okay, habe ich verstanden. Ja, sehr gut. Und Ihr Alltag, Ihr Beruf, ich habe vorher schon gesagt, hört sich für mich sehr nach Abwechslung an. Also Sie haben ja schon gesagt, Sie haben Architekturhintergrund, das heißt wahrscheinlich auch mit der Qualifikation als Architektin dürfen Sie dann auch öfter mal auf den Bau und einfach mal gucken, oder? Oder was genau machen Sie dann? Also wie schaut Ihr Berufsalltag denn so aus?
Mein Alltag ist wahrscheinlich wie bei vielen anderen auch ganz viele E-Mails.
ja, das ist, glaube ich, heute in allen Berufen.
Eben, richtig. Ganz viele E-Mails beantworten. Ja. Aber im Grunde genommen, ich hatte es ja schon erwähnt, ich betreue die Technische Hochschule in Ulm. Und die Hochschule hat eben zwei Liegenschaften in Ulm. Einmal an der Albert-Einstein-Allee Nummer 55 und dann zum anderen an der Prittwitz-Straße Nummer 10 in Ulm. Und gerade jetzt eben bei der Albert-Einstein-Allee steht eine große, umfassende Gesamtsanierung an und die wird eben von mir betreut, sprich eben vorbereitet mit den Fachplanern. Wir haben eben gerade, weil eben die Maßnahme so groß ist, auch externe Fachplaner mit dazugeholt, Architekten und technische Fachplaner. Und die muss eben betreut werden. Und dann wird eben diese Maßnahme in eine Bauunterlage erfasst und dokumentiert und dann eben wieder intern genehmigt. Und das wäre dann sozusagen meine Aufgabe, das Betreuen der Externen, der Nutzer, dadurch, dass wir jetzt eben auch ganz viel mit dem Nutzer zusammenarbeiten, weil der natürlich jetzt auch in diesem Zusammenhang einige Veränderungen durchführen möchte, was auch sinnvoll ist, weil eben doch das Gebäude in die Jahre gekommen ist und das ist sozusagen mein Aufgabenbereich.
Mhm. Da fällt mir ein, ich höre immer wieder, dass Ulm in Bezug zum Beispiel auf was PV, also was Photovoltaik angeht, bestrebt, dass auf alle möglichen auch Land- und öffentlichen Gebäude selbige draufzusetzen, also dass man versucht, möglichst viel Fläche nutzbar zu machen. Ist das in dem Zusammenhang bei Ihnen auch ein Thema, dass Sie eine Vorgabe haben, die da heißt, alle möglichen Gebäude bei Veränderung baulich, wenn irgendwas zu tun ist, dann auch mit Photovoltaik ausgestattet werden? Also ich habe öfter hier auch aus dem Umfeld der Agenda, lokale Agenda Ulm und andere eben gehört, dass da sehr viel Potenzial erwartet wird und wir eben bezüglich regenerativer Energien sehr stark hier in Ulm und Umgebung auf Photovoltaik setzen müssen, Wind zu wenig, Wasser zu wenig. Und dass viele sagen, hier in Ulm, diese Gebäude, die dann im öffentlichen, also städtischen oder auch Landbesitz sind, würden da an der Stelle noch viel Fläche hergeben und sehr viel irgendwo ermöglichen. Ist das bei Ihnen dann auch ein Thema?
Es ist ein Thema, ein sehr großes Thema und es hat sich eben die Landesregierung auch vorgenommen. Zum einen gibt es ein EUK-Gesetz, Energie- und Klimaschutzkonzept für Landesliegenschaften, das eben beschreibt, dass bis 2020 die Landesverwaltung netto treibhausgasneutral.
Ja.
Da steht natürlich noch ganz viel mehr drin, unter anderem eben auch Sanierung vor Neubau und eigentlich ist es ganz selbstverständlich, dass wir so viel wie möglich PV auf unsere Dächer bringen. Ein Knackpunkt ist einfach, dass die Dächer natürlich in einem guten Zustand sein sollten. Und das ist natürlich der erste Schritt, überprüfen, ob die Dächer alle korrekt sind und dann eben PV-Anlage errichten. Das soll eben auch im Zusammenhang mit der Gesamtsanierung, die ich gerade schon angesprochen habe, umgesetzt werden. Sprich, da wird auch da ist schon ein großer Teil des Daches mit PV belegt und der restliche Bereich eben soll ebenfalls mit PV belegt werden. Und dann gibt es eben auch noch Überlegungen, dass wir eben auch nochmal einen Teil der Fassade mit PV-Elementen bestücken. Genau, und da sind wir einfach gerade in der Planung gerade mit drin.
Generell, was sind denn bei Liegenschaften bei Bauwerken? Was sind denn die häufigsten, sagen wir mal, am häufigsten Reparaturnotwendigkeiten oder wo die meisten Mängel anfallen? Ist es das Dach entweder? Ist es der Putz? Sind es die Fenster? Oder wenn Sie jetzt eben genau sowas betreuen, warten müssen, was sind so die Sachen, die immer nach einer gewissen Zeit kaputt sind? Was sind die Sachen, wo man schon weiß, oh, Gebäude ist zum letzten Mal vielleicht bautechnisch vor 70 Jahren angeparkt worden, da pfeift der Wind rein, dass man schon weiß, die Fenster taugen dann nicht mehr. Gibt es da irgendwie so Schwerpunkte, Erfahrungsschwerpunkte, wo man einfach schon ein bisschen weiß, auch wo man gucken muss oder was so schwerpunktmäßig eben anfallende Arbeit ist, die man dann schon mal ja einfach annehmen kann, planen kann?
Also ich würde mal sagen, ein undichtes Fenster kann man vielleicht doch eher ja mehr oder weniger vielleicht lokalisieren, die Undichtigkeit. Oft ist das Schadensbild bei einem undichten Dach deutlich größer, viel mehr Gebäudesubstanz ist davon beschädigt, zieht sich oft eben von oben bis unten wirklich das gesamte Gebäude durch. Von daher ist der Schaden bei einem Wasserschaden vom Dach her immer deutlich größer und muss umfangreicher saniert werden und ja, in dem Fall dann einfach auch mit mehr Planung verbunden im Vorfeld. Mhm. Ja, aber kann man so eigentlich jetzt nicht sagen. Also wenn der Putz in Ordnung ist, dann sieht man das dann oft auch augenscheinlich gleich sofort. Und bei eben einer Undichtigkeit im Dachbereich ist es einfach schwierig zu erkennen und zu lokalisieren.
Ja. Dann gibt es ja wahrscheinlich auch jetzt Maßnahmen, die länger und manche auf kürzer angelegt sind. Zum Beispiel, wenn jetzt man weiß, irgendwie wichtiger Bau, dass man sagt, okay, die Instandhaltung, dann nimmt man jetzt mehr Geld in die Hand und macht es gründlicher und auch langanhaltend. Beim anderen sagt man vielleicht, ach, das ist eh schon, das Haus hat eh nur noch 20 Jahre zu dienen, dann kommt irgendwo was Neues hin, weil man es dann abreißt und da macht man jetzt nur so eine Kurzfristerhaltung. Das ist verschiedene Haltbarkeits- oder verschiedene, wie soll man sagen, in Bezug auf Haltbarkeit Zeit oder Umfang Optionen gibt zu sagen, wir machen das Full-Programm oder wir machen nur ein Mini-Programm oder ein Überbrückungsprogramm. Wird da sowas unterschieden?
Ja, im Grunde genommen schon. Also wenn wir eben Gebäude haben, wo wir sagen, da also als gerade als Beispiel an der Technischen Hochschule in der Prittwitzstraße gibt es ein Gebäude, das ist eben nicht mehr erhaltenswert und da stecken wir natürlich nicht mehr ganz so viel Geld rein jetzt. Also da wird dann eben eine Reparatur im kleineren Maße durchgeführt.
Mhm. Ja, ja.
Also das schon auf jeden Fall.
Ja, das heißt, da weiß man dann schon, in 10 Jahren wird eh was Neues entstehen oder wird die Hochschule umziehen oder irgendwas, an, auch oben vielleicht auch in Eselsberg, und dann macht man halt Mini-Haltung so, dass das Ding noch für 5 Jahre hält. Okay, kann ich mir vorstellen. Aber dann bedarf es dann natürlich schon einer sehr genauen Inspektion, sehr viel wahrscheinlich auch mit Expertenrücksprache. Oder sind Sie vor zu einem Fall dann die entscheidende Expertin, die dann genau weiß, okay, das Dach ist so und so ein Zustand und das bedarf der Maßnahmen, also komplett Dach abbauen, neues Holzgerüst drauf oder reicht es, wenn man die Ziegel austauscht? Also sprich, muss da jetzt immer nochmal ein Spezialist zum Beispiel, der das Dach inspizieren und dann ein Gutachten schreiben, oder reicht es, wenn Sie hingehen und ein bisschen mal eine Ziegel lupfen und mit Ihrer Kenntnis als Architekt sagen, marode oder nee, könnte noch gehen.
Wie? Es kommt auf den Einzelfall dann wirklich ganz genau an. Oft sind ein paar so Fragestellungen, wo wir sagen, ja, wir wissen jetzt gar nicht, wo das ursprünglich herkommt, die Undichtigkeit, oder ist noch mehr betroffen gegebenenfalls, und dann holt man sich vielleicht bei Bedarf mal einen Spezialisten dazu, aber kann man so nicht generell pauschal sagen, mal einzelfallabhängig, würde ich sagen.
Ja, aber generell haben Sie wahrscheinlich dann schon auch immer irgendwelche Spezialisten an der Hand, die dann für den Einzelfall dann einfach das prüfen und dann wahrscheinlich Ihnen dann auch Vorschläge unterbreiten, die Sie dann wiederum prüfen und wahrscheinlich dann auch irgendwie abstimmen müssen.
Ja, wir sprechen uns dann unter den Kollegen einfach ab, also dass wir dann intern uns absprechen und sagen, schau mal, ich habe jetzt den Schadensfall, was würdest du machen? Also da sprechen wir uns intern einfach, genau, tauschen wir uns aus.
Mhm. Dennoch generell gilt, dass man wahrscheinlich für das, was Sie da machen, ziemlich viel Erfahrung braucht. Doch, ne? Also wenn Sie so einen neuen Menschen, der jetzt aus der Berufsausbildung kommt, vielleicht Architektur studiert hat, da reinsetzen, der wird erstmal schon auch so seine Schwierigkeiten haben, mangels einfach einer gewissen Erfahrung, die man da meines Einschätzens nach irgendwie dann schon braucht, um da richtig abzuwägen, was man tut, wie viel Geld man in die Hand nimmt oder.
Ja, aber ich denke vielleicht, das ist wahrscheinlich in vielen Branchen ähnlich. Ja. So, ja. Und auch in der Architektur so natürlich, wenn jemand frisch vom Studium kommt, dann tut es sich da ein Stückchen weit schwerer. Aber ich würde sagen, das unterscheidet uns jetzt nicht so sehr wie zu einem Architekturbüro, zum klassischen. Da ist es doch ähnlich mit den Erfahrungen. Also sprich, da bedarf es einfach einer gewissen Einarbeitungszeit und gerade diese Berufserfahrung, die die kommt dann einfach mit der Zeit.
Gibt es denn sowas wie ein Know-how-Tandem? Also es gibt andere Firmen, wo zum Beispiel ein älterer, erfahrener Mitarbeiter vielleicht Wissen einfach transferiert über eine gewisse Zeit von 5 Jahren und sagt, okay, junge Personen mit an die Seite nehmen, dann kann der das in 7, 8, 9, 10 Jahren auch leisten. Bis dahin ist dann der andere Mitarbeiter in Ruhestand, dass man so ein Know-how-Tandem zum Beispiel bildet und als so ein Projektleiter irgendwie jemand noch mit dazu bekommt, der irgendwie dann das Wissen so langsam aufnimmt, oder?
Ja, vielleicht jetzt nicht so ganz so streng, aber im Grunde genommen wird es schon so gelebt, dass natürlich der Projektleiter eine Vertretung hat und die vielleicht manchmal auch ein bisschen jünger ist und dann tauscht man sich da aus und dann kommt natürlich der Wissensaustausch ganz automatisch. Also das ist dann immer, aber nicht so streng, im Grunde genommen schon. Es wird so gelebt, aber nicht so genannt, ja.
Weil ich denke schon, was Sie machen, ist es schon auch wichtig, zum Beispiel im Sinne von Baufälligkeit. Ich weiß nicht, Brücken und sowas gehören die auch dazu oder Brücken sind keine?
Nein.
Das nicht.
Nee.
Weil ich meine, wir hatten es ja auch schon, dass Brücken wackelig werden, dringlich erneuert werden oder gar in Italien damals eingestürzt sind und da muss jemand natürlich dann schon gut hingucken, um zu sehen, ob das Ding vielleicht wirklich baufällig ist. Und ich meine natürlich auch ein anderes Gebäude, wenn jetzt irgendwas da ist, ein Gebäude, eine Brücke, ein Balkon, kürzlich ist ja irgendwo ein Balkon runtergebrochen, ich glaube in Hamburg oder wo das war, das muss ja jemand dann auch sehen, ob das vielleicht an der Stelle eine Gefahr irgendwie deuten könnte, wenn jetzt an dem Bauwerk nichts gemacht wird und der Balkon runterfällt oder irgendwas Ähnliches zusammenbricht.
Ja, also wir intern führen auch nochmal eine gewisse Bauschau durch, die bedeutet, dass wir einfach in regelmäßigen Abständen durch die Gebäude dann nochmal durchgehen, alle 5 Jahre in der Regel. Und da werden natürlich auch die Kollegen mitgenommen und gehen dann nochmal durch. Und es gibt immer dann nochmal jemanden, der nochmal mit drauf schaut. Also das, ich würde sagen, auf jeden Fall das Vier-Augen-Prinzip.
Radio Free FM.
Wow.
Die Plattform Radio Free FM. Heute Nachmittag sprechen wir Vermögen und Bau, das entsprechende Amt hier in Ulm und von demselbigen. Bei mir im Studio die Frau Dobrina Gerdes. Wir haben schon gerade über auch die Aktivitäten im Amt oder auch speziell die Aktivitäten von Frau Gerdes gesprochen. Einiges wieder erfahren, zugelernt und wir haben es schon vorher ein bisschen angedeutet. Es gibt in Ulm, wo Frau Gerdes auch eben gerade mit zu tun hat. Es gibt ja die Technische Hochschule. Und ich habe gelernt, die steht unter Denkmalschutz. Das ist, glaube ich, irgendwann in den frühen 60er Jahren entstanden, irgendwann das Gebäude. Correct. Früher mal Ingenieurschule genannt.
Richtig, genau.
Wenn man da in der Nähe aufgewachsen ist, weiß man das.
Ja, das überrascht mich jetzt. Saffendag. Ja, das stimmt.
Und wenn man da jeden Tag, ich war früher im Kepler-Gymnasium Ulm, mein Schulweg führte mich jeden Tag genau durch dieses Gebäude. Nämlich da auf der Frauensteige wieder runter, vom Saffernberg darüber. Ich kenne das. Bin öfter auch dort gewesen, später dann Einstein Motorsport zum Beispiel besuchen, bei 1. Juni dort. Ich kenne das Gebäude, kenne dort auch eine ganze Menge von Leuten und insofern ist mir dieses Gebäude durchaus auch bekannt. Sprechen wir darüber. Unter Denkmalschutz steht dasselbe und was genau gibt's da Aktuelles zu berichten?
Genau, also wie Sie schon gesagt haben, die staatliche Ingenieurschule in Ulm ist eben 1963 in Ulm errichtet worden von berühmten und bekannten Architekten Günter Behnisch.
Ah, das ist Behnisch. Ah ja, das ist
richtig, okay. Genau. Aha. Behnisch, der ein wichtiger Vertreter der moderne Architektur in Deutschland ist, der vielen vielleicht eher bekannt ist durch das Olympiastadion, was in 1972 was errichtet worden ist, oder vielleicht auch mehr oder weniger bekannt durch den 1992 fertiggestellten neuen Plenarsaal des Deutschen Bundestages in Bonn. Also doch ein sehr renommiertes Architekturbüro. Aber das Büro hat natürlich auch seinen Anfang gehabt und das war eigentlich die Technische Hochschule in Ulm. Damals eben Ingenieurschule genannt, hat sich dann umgewandelt in Hochschule, dann zuletzt jetzt eben Technische Hochschule. Ich glaube, da war nochmal ein Name dazwischen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Fachhochschule, danke, der hat mir gefehlt. Ja, richtig, Fachhochschule, dann Hochschule und jetzt Technische Hochschule in Ulm. Richtig, ja, also die Hochschule steht unter Denkmalschutz, eben weil sie so besonders ist. Ist ein sehr innovatives, modernes, hat eine sehr innovative, moderne Bauweise, ist eines der ersten Gebäude gewesen, die in Stahlbeton-Fertigteil errichtet worden ist. Oder gebaut hat, ganz viel vorgefertigte Stahlprofile verwendet hat und um da eben sozusagen auch die Bauzeit zu verkürzen. Also da war Behnisch Architekten sehr revolutionär unterwegs. Ist eben ein sehr lichtdurchflutetes Gebäude, hat eine sehr offene Struktur und eine klare Formensprache im Grunde genommen. Großflächige Glasflächen. Also ich denke, wenn Sie es kennen, wissen Sie, was ich meine. Aber für die Zuschauer, für die Zuhörer draußen, ja, sehr quadratisch im Grunde genommen, die Architekturform. Und es ist auch am Hang, sprich sehr abschüssig, das Gebäude, das Grundstück. Ja, ja. Mhm. Und es gliedert sich da ganz schön an.
Ja, das heißt, man läuft ja wirklich immer von einem zum anderen Gebäude, geht richtig, wirklich den Hang hoch. Der ist sogar extrem ausgeprägt dort. Und wenn man mit dem Auto dort hochfährt an der Straße, dann muss man sein Auto schon gut festzurren, dass es nicht runterrollt, weil es wirklich steil an der Friedrichstraße ist.
Es sind eben einzelne Gebäudeteile, die auf dem Campus sich befinden. Ja. Und eben verbunden sind alle mit Fußgängerbrücken. Und eben die klare Materialität, also die Stahlbetonbauweise, die ist überall ersichtlich und eben auch die Glasflächen. Und ich denke, zu der damaligen Zeit, wo es eben fertiggestellt worden ist, 63, war das schon etwas ganz, ganz Besonderes und sehr revolutionär. Also man muss ja sagen, das war noch die Nachkriegszeit. Ja, und da hat man natürlich dann nochmal anders gebaut. Von daher ein sehr, sehr, sehr besonderes Gebäude, auch für Ulm und eben auch für Benesch, für das Büro selber.
Oh ja, das heißt, da haben wir schon wirklich ein geschütztes, wichtiges, historisch wichtiges Bauwerk. Wie weit ist das, das ist jetzt, dann haben wir gesagt, 60er Jahre, wie weit ist das so von der voraussichtlichen Haltbarkeit? Gibt es da irgendwo bei der Architektur, dass man sagt, okay, nach 100 Jahren oder 80 Jahren muss man da mal neu bauen oder wie lange, also steht zum Teil ja auch auf solchen Stelzen oder Stützen irgendwo, wie lange hält das? Gibt's da, oder hält das unlimited? Wie ist denn sowas bei so einem Gebäude?
Im Grunde genommen unlimited, also die Bausubstanz, die gibt nicht nach, also die ist immer noch stabil. Wie gesagt, ich hatte ja vorhin angesprochen, dass wir immer regelmäßig Bauschauen durchführen, also sprich, da gehen wir auch mit dem Statiker durch, der begutachtet die Bausubstanz, also von daher der Bausubstanz an sich fehlt nichts. Was eben sein kann, dass die Nutzung sich ändert oder da entsprechend angepasst werden muss. Oder dass die Fenster etwas besser isolieren könnten und solche Themen. Aber im Grunde genommen wie jedes andere Haus auch.
Ich habe gefragt, weil es ja zu meiner Überraschung damals gegenüber vom Kepler-Gymnasium, das ich gerade ansprach, ist zum Beispiel dieses Justizhochhaus gewesen. Das glaube ich auch in den 50er oder 60er Jahren gebaut oder so dieses große Ding. Und da hieß es dann baufällig, muss abgerissen und komplett was neu gebaut werden, wo man von außen zumindest auch nicht nachvollziehen konnte. Das ist ja auch so in der Zeit 50er, 60er Jahre entstanden. Ich weiß nicht, von wem das war. Aber da hat man gleich das komplette Gebäude dann weggerissen, weil es hieß baufällig und kann nicht irgendwie renoviert werden. Und was der Kuckuck noch, was nicht mehr, wie heißt es, Baumaterial, also Substanzen, die irgendwo kritisch waren, irgendwas, nicht PVC, was war es, Asbest oder so, irgendwelche Geschichten, wo ich dachte, wahrscheinlich. Und irgendwie war, glaube ich, damals auch so die Notation, dass es hieß, so ein Bauwerk, so ein Nutzbau hat irgendwie eine limitierte Nutzzeit, ist nicht auf die Ewigkeit ausgelegt. Aber Sie sagen, was ist bei der
Kann man vielleicht so im Einzelfall nicht pauschal sagen. Ja, also natürlich muss man immer so abwägen. Ja, also sind es größere Themen und in welchem Umfang sprechen wir. Aber in der Prittwitzstraße kann man einfach sagen, da haben wir jetzt auch eine Schadstoffuntersuchung durchgeführt und kleinere Sachen, aber jetzt nichts Größeres. Von daher vielleicht da mal eine Fuge oder so, aber jetzt nicht wie hier vergleichbar wie jetzt zum Beispiel Universität Konstanz, wo großflächig Asbest verbaut worden ist.
Okay, gut, das ist auf jeden Fall in der Form da keine große Gefahr. Was bedarf es dann überhaupt, um jetzt da irgendwie ein wertvolles Baumerkmal zu sein, welche Eigenschaften oder auch dann irgendwie unter Denkmalschutz zu kommen? Was sind jetzt die Aspekte, besonders einzigartige Bau? Berühmter Architekt oder berühmtes Architektenteam oder irgendwie historische Relevanz. Was sind jetzt für ein so besonders schützenswertes Bauwerk denn so die Voraussetzungen eigentlich?
Man muss vielleicht nochmal sagen, der Bauherr selber kann eben einen Antrag stellen, um sein Gebäude unter Denkmalschutz zu stellen. Ich weiß es nicht ganz genau, unter welchem Kriterium die Technische Hochschule sozusagen den Denkmalschutz erhalten hat. Aber es gibt eben einen Paragraphen 12, Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung. Und ich nehme an, dass es in diesem Fall ebenfalls so war. Und eben, wenn eben ein Gebäude zusätzlichen Schutz zum Erhalten bedarf, dann wird es in das Denkmalbuch eingetragen.
3FM.
FM. Radio Free FM mit der Plattform heute Nachmittag. Bisschen noch bis 17 Uhr auf Sendung. Sprechen mit Frau Gerdes, mit Frau Dobrila Gerdes vom Amt für Vermögen und Bau in Ulm über aktuell jetzt gerade, also nicht nur über das Thema überhaupt, sondern jetzt aktuell und speziell auch über die Technische Hochschule an der Prittwitzstraße. Und dann haben wir gerade in der Pause gesprochen. Und das ist ja wahr. Dort in diesem Bereich gibt's ja auch noch aus dem alten, ja, Festungsbauwerksbereich das ein oder andere Gebäude. Und Sie sagten, Frau Dobrila, dass Frau Gerdes, dass wir dort auch noch das eine oder andere ja sehen, dass ja also in dem Bereich auch wurde was abgerissen, wo heute die frühere Fachschule, also jetzt die Technische Hochschule steht, und da gibt's irgendwie noch Erinnerungs irgendwie, ja, irgendwie ein Bausteine oder irgendwie was.
Korrekt, also eigentlich ist der Standort relativ besonders, also nicht nur wegen der Technischen Hochschule an sich, sondern eben auch, weil es ein ehemaliges Gelände ist, der Bundesfestung, genau gesagt der unteren Geisenberg-Bastion, Werk 21, was ein großer Teil eben auch von der Ulmer Bundesfestung war. Und im Zuge der Bauarbeiten der Technischen Hochschule wurde eben dieses ganze Gelände abgerissen. Ein Teil der Kaserne ist noch erhalten geblieben, aber die ist dann kurz danach, 1965, eigentlich auch komplett noch zu Ende abgerissen worden. Es gibt noch kleinere Teile, das Studentencafé, was man unten nochmal an der Stuttgarter Straße so sieht. Und es gibt noch einige kleine Ecken auf dem Campus. Wenn man dann mit offenen Augen durchgeht, sieht man noch die Überreste der Festung.
Das heißt, man hat tatsächlich in früheren Jahrzehnten auch mal was weggerissen, weil ich dachte, dass diese Sachen alle so geschützt sind. Ich denke ans Vorarlbeck, ich denke unten ans Ehinger Tor, ich denke oben im Bereich Eselsberg, Mehringer Weg, wo ja noch solche Bauten sind. Ich dachte, die wären alle so geschützt, dass die gar nicht weggerissen werden dürften. Also
ja, ich denke, das war auch nochmal so eine politische Zeit. Also das Errichten einer Ingenieurschule hatte damals einfach mehr Prioritäten als eben diese nicht mehr genutzten. Und man wusste eben auch vielleicht nicht, was man mit der Bundesfestung denn sonst noch so machen kann. Und genau, also das Kasernengebäude, das ist noch eine ganze Weile eben war noch erhalten und wurde als Wohngebäude genutzt, aber eben der restliche Bereich der Kaserne war einfach ja ohne Nutzen, und dann hat man einfach einen schönen Platz gesucht für die Ingenieurschule, und das war dann einfach an dem Ort. Korrekt, aber man sieht eben noch gerade im Kellerbereich der Hochschule noch einige Überreste oder im Außenbereich. Also von daher, es war ein relativ wichtiger Standort, die untere Geisenberg-Bastion, weil sie eben Richtung Osten Ulm verteidigt hat. Und es war eben auch zu der Hochzeit war eben bis zu 1800 Mann untergebracht, also doch relativ groß.
Ja, gehören denn diese ganzen Festungsbauten dann auch in Ihren Bereich, den Sie dann irgendwie inspizieren? Also gerade die angesprochenen Gebäude, wie auch vielleicht ein Ehinger Tor oder wie Eselsberg oder Vorarlbeck, irgendwo ja noch solche Gebäude stehen. Ist das auch in Ihrer Obhut? Gehören die auch zu diesen Bauten, die landesbetreut werden? Oder wie ist denn das eigentlich?
Nicht generell, nur wenn sie auf unserem Grundstück stehen.
Ah ja.
Also wir haben auf dem Eselsberg gibt es eben ein kleines Fort, was auf unserem Grundstück sich befindet. Und da kümmern sich die Kollegen sehr wohl drum. Und wenn es dann eben Sachen gibt, dann spricht man sich eben auch nochmal mit dem Verein, Bundesfestungsverein
hatten wir auch schon
Richtig, genau. Aber nur, wenn sie sozusagen auf unseren Grundstücken stehen.
Ah ja, der Herr Burger ist dort der Ansprechpartner gewesen.
Ja, richtig. Aber dadurch, dass an der Hochschule so wenig Substanz übrig geblieben ist, gibt da jetzt keine richtigen Gebäude mehr in der Art und Weise, sondern eher eben in kleinere Fragmente. Und eben unterm Gebäude gibt es noch einige Überreste, so Mauern, wo man eben erkennt.
Wie ist das mit der Wilhelmsburg eigentlich, dem großen Bau Wilhelmsburg und auch die alten Festungsbauten dort? Ist das alles Bund, alles Land, oder ist das übrigens Stadt?
Es gehört meines Wissens im staatlichen Hochbauamt, sozusagen die Schwester oder der Bruder zu uns. Korrekt, genau.
Ja, das heißt, da sind dann auch wieder unterschiedliche einfach Besitz, obwohl das alles mal ein Festungsbereich war und ein Thema. Ja, aber auf jeden Fall, es gibt, das sollte man vielleicht auch noch sagen, in Kürze, glaube ich, so einen Tag der offenen, wie heißt es, das offene Denkmals oder so irgendwas?
Tag des offenen Denkmals, richtig, kommenden Sonntag, wo eben auch die Technische Hochschule als Programmpunkt vertreten ist. Es wird eine kleine Führung durchs Gebäude geben, wo eben die ganzen Räumlichkeiten besichtigt werden können. Mhm. Genau, und das würden wir uns freuen, wenn eben auch einige Zuhörer die Gelegenheit nutzen, um die Technische Hochschule selber sozusagen zu erleben.
Ja, und was kann man da dann alles sehen? Also sind nur irgendwo einzelne Baugebäude auf oder was kann man alles angucken? Und wie viel Zeit sollte man einplanen?
Die Führung, es gibt zwei Führungen, die dauern beide circa 50 Minuten plus minus. Wir werden einmal sozusagen einen kleinen Rundgang machen durch die Hochschule, uns die Aula anschauen, einen Seminarraum, nochmal vielleicht eine Werkstatt, um sozusagen diese Lichtgänge, diese Verbindungsgänge durch das, was sozusagen das Charakter, der Charakter dieses Gebäudes, um das zu erleben. Mhm. Vielleicht werden wir noch an dem einen oder anderen Festungsüberrest vorbeigehen.
Ah ja, das heißt, Sie machen auch eine Führung? Korrekt, das heißt, alle die Hörer, die jetzt zuhören und gern mal die Frau Gerdes treffen möchten, die treffen.
Kommenden Sonntag.
Ja, wo ist der Treffpunkt und wo kann man weiteres gegebenenfalls nachlesen? Also wenn man alles sich nochmal auch vielleicht zu anderen Orten, die jetzt an diesem Tag irgendwas präsentieren, wenn man sich das angucken will, da gibt es ja bestimmt irgendeine Website oder irgendwas, wo oder ein Flyer oder irgendwas. Ich glaube, ich habe sogar einen Flyer irgendwo gesehen.
Genau, es gibt überall in der Stadt Flyer verteilt, eben auch Plakate auf der Homepage gegebenenfalls auch. Genau, und da ist die Hochschule mit Sonntag vertreten auch.
Mhm. Ja, und an anderer Stelle in Ulm, also wie viele Orte, wie viel sind das? Also wenn die alle besichtigen willst, das in einem Tag zu schaffen, und ist das nur ein Tag dann oder?
Tag des offenen Denkmals ist nur kommenden Sonntag, genau, da gibt's, ich glaube, es geht so in der Regel um 10 Uhr los. Genau, einen Programmpunkt habe ich jetzt nicht im Kopf, aber es sind so die klassischen, sage ich jetzt mal, Gebäude des Landratsamtes, glaube ich, drin. Ich denke, auch Ihr Gebäude hier müsste mit dabei sein. Ich dachte, ich weiß es nicht, ist eigentlich immer dabei.
Ist ja auch ein historischer Bau.
Eben. Ja. Genau, ich habe es im Programm habe ich nicht richtig reingespickelt.
Steht irgendwo dann auf der Website, genau. Weil Sie das gerade sagen, historischer Bau ist irgendwie auch von der Architektur oder irgendwie mit Ihrem Background, wissen hier auch in Bezug zum Büchsenstadel Ulm, wo hier der Sender drin sitzt, irgendwas noch an Know-how bekannt oder was man erzählen könnte hier zu diesem Gebäude?
Es war mal ein Speicher, sag ich das richtig? Ja.
Büchsen steht ja für Waffen, ne? Das sind immer, wenn ich das richtig weiß, ein alter Waffen. Ja, Speicher, Büchsenstadel, ne?
Also die genauen Jahreszahlen, da haben Sie mich jetzt erwischt.
Das kann ich jetzt gar nicht sagen. Hätte sein können, weil Sie da so Bescheid wissen, dass Ihnen das vielleicht zufällig auch ein bisschen präsent ist. Aber klar, Sie können das ja nicht im Einzelnen von jedem Gebäude wissen. Hätte nur sein können, dass Sie zufällig da gerade was da haben. Ja. Aha, sehr gut. Ja, und ansonsten, also es gibt diesen einen Tag. Es gibt auch im Juni auch immer so einen Festungstag, irgendwie so eine Besichtigung, wo man die Bundesfestung, glaube ich, besichtigen kann.
Ja,
das ist aber was anderes.
Das ist, glaube ich, ganz autark sozusagen von einem Verein selber, dass die da nochmal Führungen anbieten. Genau, und dieser Tag des offenen Denkmals ist ganz sozusagen über die ganze Republik verteilt. Also das ist findet in ganz Deutschland überall Veranstaltungen statt.
Ah ja,
Ich hatte letztes Jahr einen da, der kam extra aus Lörrach angefahren, weil er eben mal in Ulm gelebt hat und die Bundesfestung kannte und sich die anschauen wollte. Das war eben auch ganz schön.
Mhm. Ja, also bundesweit gibt es sowas. Und das ist der eine Tag im Jahr. Das heißt, wenn man den verpasst hat, muss man wieder ein Jahr zuwarten.
Ja,
und sonst gibt es ja auch mal irgendwie eine Chance, irgendwie was zu besichtigen und bei Ihnen oder sonst Führung unterjährig ist eher nichts drin oder was anzuschauen oder irgendwie spezielle Events, die man irgendwie noch nennen könnte, oder ist das eher nicht der Fall?
Gerade nicht, also nicht so ganz, ganz klassisch, nein. Aber wenn man jetzt eben sagt, ich möchte, mich interessiert es und man nimmt Kontakt mit jemandem auf, das geht natürlich jederzeit.
Ja, und generell, wenn jemand Interesse hat von so einen Job wie der von Ihnen, suchen Sie auch noch Menschen, Mitarbeiter oder sowas?
Vielen Dank fürs Ansprechen, doch, auf jeden Fall, immer wieder. Nicht nur Architekten, auch, ich sage jetzt mal, Fachplaner aller Art. Sehr gerne, ja doch, Initiativbewerbungen werden immer wieder und auch, also wir haben eine ganze Menge offener Stellen, doch.
Mhm. Ja, da kann man die Website vielleicht auch nochmal kurz sagen, wo man gucken kann.
Vermögen-und-Bau.de meines Wissens -ulm.de.
Ja,
also ich glaube, also Vermögen und Bauamt Ulm, und dann findet man es eigentlich ganz schnell.
Einfach nochmal googeln und dann sollte man das eigentlich finden.
Ja, und da gibt es eben auch die Rubrik Stellenanzeige, also von daher.
Mhm.
Einfach mal schauen.
Also alle Architekten, die vielleicht einen Job suchen und sich sowas vorstellen können, hätten die Chance vielleicht bei Ihnen anzukommen. Jetzt gucke ich auf die Uhr. Tatsächlich, die Uhr tickt stark in Richtung 17 Uhr. 16, 59, 27 Sekunden. Frau Gerdes, ich sage ganz herzlichen Dank, dass Sie heute dabei gewesen sind, da gewesen sind in der Plattform. Sie sehen, wir haben die Stunde gut gefüllt. Ich habe viel Spannendes wieder dazugelernt. Dafür vielen Dank.
Ich danke Ihnen herzlich.
Und dann wünschen wir gemeinsam hier noch einen schönen Nachmittag. Mein Name ist Michael Trost, Moderation. Sie sagen mal kurz einen Namen. Mein Gast war, mal den Namen kurz sagen.
Dobrilla Gerdes, vielen Dank.
Vielen Dank auch. Bis bald.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.